Soften Zucker, Konflikte sind sexy. Der Soundsnack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige möglich, glücklich leben mit Konflikten. Hallo zu einem Solo-Podcast. Und damit wir die richtige Atmosphäre haben, gibt's erstmal ein bisschen Relax-Musik zur Einstimmung. Anlass ist die Vorstellung meines neuen Buches Streiten mit System, wie du lernst, Konflikte zu lieben. Erscheint Ende April und ich berichte etwas darüber. Es ist mein Konfliktbewältigungssystem komplett zum Nachlesen und Selbststudium. Ich behaupte ja, es das einzige System ist, mit dem du Konflikte an der Wurzel packen kannst. Ja, ist eine vollmundige Behauptung, die bei allen anderen, die sich mit Konflikten und Kommunikation beschäftigen, auf Widerstand und auf ein "Aber hallo, das stimmt nicht" stößt. Doch, stimmt. Ich habe in den sozialen Medien eine Challenge laufen. Wer mir darlegt, dass es so ein System schon gibt, erhält von mir einen 100-Euro-Geschenkgutschein seiner Wahl. Ich habe bis jetzt noch nichts bezahlen müssen. Die folgenden Zeilen mögen hart sein, sind kein Kollegenbashing oder Abwertung vorhandener Ideen. Die bisherigen Ansätze haben einen riesigen Nachteil. Sie erklären das, was du machen sollst, aber nicht das Wie. Vorhandene Modelle wie gewaltfreie Kommunikation, Harvard, Verhandlungsprinzip, Kommunikationsquadrate und ähnliches beschreiben etwas, also das Warum, und daraus folgt dann das, was zu tun ist. Aber mit dem Wie wirst du allein gelassen. Dazu mal gleich ein konkretes Beispiel, die 3W-Methode. Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Also die Wahrnehmung schildern, die Wirkung beschreiben und dann einen Wunsch äußern. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich zu Demonstrationszwecken gerne zu provozierenden Verallgemeinungen und maßlosen Übertreibungen neige. So auch in diesem Beispiel. Also wende ich jetzt diese 3W-Methode mal an. Wahrnehmung. Sven, du hast mich in der Diskussion nach meiner Präsentation richtig auseinandergenommen. Deine beiden Anmerkungen waren vollkommen daneben. Wirkung. Damit hast du mich vor der gesamten Geschäftsführung blamiert. Wunsch. Halt doch beim nächsten Mal einfach den Mund. Jo, das ist eine katastrophale Anwendung einer verkürzten Methode. Jetzt kommen die Kritiker und sagen: Moment! Bei der Wahrnehmung sollte man sich ja nur auf die sachlichen Aspekte beschreiben. Wo bitte steht das? Und genau das meine ich mit dem Was ist mit diesen 3Ws gut beschrieben. Aber im System steckt nicht drin, wie du es machst. Die Wirkung, das Blamieren, ist eine Interpretation und spätestens da steigt der angesprochene Sven gedanklich aus. In seinem Kopf sausen Gedanken wie: Kann ich dir nichts dafür, wenn du nicht vorbereitet bist? Und damit ist die Kommunikationsbrücke unterbrochen. Über den Wunsch, halt doch beim nächsten Mal einfach den Mund, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter zu sprechen. Ich begegne in meinem Job täglich Menschen, die all diese Kommunikationsinstrumente beherrschen. Ab und zu frage ich mal, ob sich jemand zu Beginn einem Wettstreit stellen möchte und mit mir in eine Situation geht, wo er mir etwas Unangenehmes mitteilen soll. Gegebenenfalls gebe ich dann einen Fall vor und dann bin ich der Angesprochene. Zugegebenerweise, da hilft mir auch mein Rampensaugehen, die Situation so zu lenken, dass ich irgendwann die Gesprächsführung übernehme und meinen Gegner durch die Manege ziehe. Nicht bös gemeint, aber anschaulich. Weil ich mein System anwende und von den Punkten hin und her springe, und damit kann mein Gegenüber dann nicht umgehen. Warum passiert das? Wenn wir die Situation im Nachhinein besprechen, zeigen sich fast immer zwei Aspekte. Keine Vorbereitung oder ein Gesprächssteuerungssystem und die Umsetzungsschwierigkeiten bei den verschiedenen Modellen. Und das war ja mein Ansatz, weiter nachzuforschen, ob es da nicht so ein Navigationsgerät, eine Checkliste, irgendetwas gibt, das mich durch solche Situationen führt. Habe ich nichts gefunden, also habe ich mir gedacht, dann musst du es halt selbst erfinden. Diese Reise begann vor circa 10 Jahren. Wer das Literaturverzeichnis des aktuellen Buches liest, weiß, was ich alles durchforstet habe auf der Suche nach einer Antwort. 2018 habe ich mit der Konfliktbibel die Grundzüge des Systems dargelegt. Mittlerweile habe ich es so verfeinert und in der Praxis erprobt, dass es nun veröffentlichungsreif ist. Bevor ich in die Einzelheiten gehe, noch eine Anmerkung. Das Ding kann man als Blaupause auch für die Vorbereitung von Verhandlungen, Messeauftritten, Stellenanzeigen und Marketingaktionen nutzen. Dafür ist es nicht gemacht, aber die Fragen, die ich damit aufwerfe, schärfen auch in diesen Anwendungsgebieten die Vorgehensweise. Und bevor ich zum System selber komme, noch ein bisschen Entspannungsmusik. So, nun aber mal kurz dieses angebliche Superding skizziert. In den Shownotes verlinke ich zu einer Seite, auf der man das E-Book runterladen kann, also ein E-Book, ein White Paper, das meine akustischen Ausführungen nochmal bildlich untermauert. Das Ganze besteht aus 6 Wegpunkten, die wie eine Checkliste oder besagtes Navigationsgerät eine Orientierung geben. Zu den jeweiligen Wegpunkten gibt es Stichwörter, die darüber nachdenken, automatisch in das entsprechende Handlungsmuster und somit in die Umsetzung führen. Der erste Wegpunkt heißt Bedürfnisse checken. Meine Definition Konflikten ist relativ einfach und prägnant. Konflikte sind reines Emotionsmanagement. Die Zutat Emotion macht aus einem Problem oder einer Panne einen Konflikt. Na, jeder kennt das doch aus unserem Alltag in so einer Partnerschaft. In so einem Streit, dann sagt jemand plötzlich so ganz lapidar, jetzt red doch mal vernünftig mit mir. Und wusch, geht es ab wie eine Rakete. Emotionen sind aber schwer zu handhaben. Was soll ich damit machen? Wie soll ich damit umgehen? Soll ich darauf reagieren? Ganz heißes Eisen. Deshalb gibt es dabei folgenden Move in diesem ersten Wegpunkt. Emotionen sind Botschafter von Bedürfnissen. Also immer wenn eine Emotion auftaucht, hat ein Bedürfnis nicht den notwendigen Füllstand. Ich habe da mal 3 Bedürfnisse rausgefiltert, wobei es gar nicht wichtig ist, wie viel Bedürfnisse es sind. Wer also noch 4 oder 5 machen will, sehr vollkommen freigestellt. Es geht ja um das Prinzip, Bedürfnisse auffüllen. Meine 3 sind Sicherheit, Zugehörigkeit und Wachstum. Sicherheit, Rente, Verträge, Tagesordnungen, Zuverlässigkeit, Schreibtisch aufräumen oder ähnliches. Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einer Firma, zu einem Unternehmen, zu einer Nachbarschaft, einem Fußballverein, einer Interessengemeinschaft oder ähnliches, politischer Partei geht auch. Und Wachstum, das sind die Leute, die wollen unbedingt siegen. Die wollen immer was Neues kennenlernen. Die sind abenteuerlustig. Die sind nicht zu frustrieren. Sagen, ah, dann mach halt eben das Neue, dann probier es auf eine andere Art und Weise. Mit einiger Übung kann man aus den Reaktionen und dem Verhalten von den Menschen herausfiltern, welches Bedürfnis gerade im Defizit ist. Moment mal, das geht mir gerade viel zu schnell. Ist ein Ruf nach Sicherheit. Also kann ich fragen, okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Was schlägst du vor, wie wir weiter vorgehen? Naja, also ein bisschen mehr Hintergrundwissen bräuchte ich schon, um das entscheiden zu können. Und so geht es auch bei den anderen Bedürfnissen. Damit ist die Grundidee skizziert, die ich auch für alle anderen Bedürfnisse habe und natürlich auch auf meine eigenen Bedürfnisse achten. Also, was fehlt mir eventuell, um konstruktiv dabei zu bleiben? Wenn ich weiß, dass die Firma in der Krise ist und ich werde zum Personalgespräch beim Chef geholt, dann ist das Ding Sicherheit schon sehr, sehr, sehr füllstandsabhängig. Das heißt, der Chef könnte gleich die ganze Sache etwas entkrampfen, wenn er sagt, Herr Michalski, es geht nicht um Ihre Kündigung oder unsere Tank, dass Sie uns verlassen, es geht um eine Detailfrage. Dann mache ich automatisch. Kommen wir zum Wegpunkt 2. Der steuert die Konfliktkategorien. Wieder mal 3 Stück. Debatte, Spiel und Kampf. Bei einer Debatte ist die unabdingbare Voraussetzung, essentiell und nicht wegzudiskutieren, dass beide Seiten bereit sind, ihre Meinung zu ändern, wenn die Argumente der Gegenseite besser sind. Da enden schon so viele Diskussionen, die als Debatte getarnt sind. Deshalb kann ich schlecht diese ganzen Talkshows gucken. Da geht es ja gar nicht ums Debattieren, um den Meinungsaustausch und sich überzeugen lassen. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in so einer Debatte gehört, dass einer der Protagonisten gesagt hat, oh, wissen Sie was, das habe ich ja gar nicht bedacht, das ist ja ein vollkommen neuer Aspekt. Da haben Sie recht, ich ändere meine Meinung. Also, ich kann jemanden fragen, wenn ich merke, dass es irgendwie hakt und er mein Argument nicht zugänglich ist. Und das ist ja mein Zaubermittel, die Frage. Würdest du deine Meinung überhaupt ändern? Dann sagt er, nö. Dann ist mein ungefragter Tipp, aufhören zu debattieren, weil der andere hat einfach Nein gesagt. Denn jetzt schlägt die Stunde der zweiten Kategorie, dem Spiel. Wir vereinbaren Spielregeln, wie wir im Streit miteinander umgehen. Das können Verhaltensregeln sein, wie nicht beißen, nicht spucken, nicht mit Gegenständen werfen, den genauen Ablauf, ob wir eventuell noch andere Personen dazu holen, wann das Gespräch zu Ende ist und Ähnliches. Das mache ich vorher und vereinbare mich dann auf die Spielregeln. Das ist wie beim Kartenspiel oder beim Brettspielen. Regeln lesen, Regeln verstehen, miteinander darüber reden, Auslegungsinterpretationen bereinigen, dich darauf verständigen und dann haben nämlich alle Gesprächspartner das Recht, bei einer Spielregelverletzung zu sagen, stopp, das ist jetzt gegen die Regel. Die dritte Kategorie ist der Kampf. Und da gibt es nur 2 Aspekte zu sagen. Es gibt keine Regeln und alles ist erlaubt. Es gibt nur Sieger und Verlierer. Um das mit den Kategorien deutlicher zu machen, hier wieder mal eines meiner Extrembeispiele. Mobbing. Der, die, das Mobbende ist in der Kategorie Kampf unterwegs. Lügen, betrügen, Unterlagen fälschen, Kontakte löschen, Leute nicht einladen, falsche Termine nennen oder sonst irgendein Unsinn. Und ich übertreibe wieder maßlos, da mögen sich jetzt die HRler, die Personalverantwortlichen, nicht in ihrer Ehre gekränkt fühlen. Dann kommen sie und sagen, Herr Michalski, Ihr Verhalten ist nicht so optimal, das schädigt das Betriebsklima, ist auch gegen unsere Spielregeln oder Ähnliches. Das heißt, sie versuchen mich zu überzeugen, mich als Mobbenden, dass ich damit aufhöre. Kategorie Debatte. Ich kam die Debatte. Was mache ich natürlich dann als Angesprochener? Ich bin vollkommen baff und sage, Entschuldigung, wenn ich das gewusst hätte, dass das so rüberkommt, hätte ich das natürlich doch nie gemacht. Na, natürlich höre ich damit sofort auf. Ihr seht mein Augenzwinkern nicht. Ich bin im Kampf unterwegs. Ich lüge und betrüge und versuche mich schnellstmöglich aus der Situation herauszuziehen. Ich steuere die Kategorien in einem Gespräch. Das kann ich mir vorüberlegen oder während des Gesprächs, wenn ich merke, dass es abgleitet. Zünden also keine Argumente, verlasse ich Debatte gegen Spiel. Will aber jemand in den Kampf, sage ich ein lautes Stopp und erwarte gemeinsame Spielregeln, führe die wieder ein, zurück oder Ähnliches, bevor wir weitermachen. Ansonsten breche ich ab und gehe. Das ist immer ein bisschen irritierend, wenn ich den Leuten sage, ja, auch ein Konflikt kann beendet werden, indem man einfach abbricht. Das hat ja noch nie jemand gesagt, Herr Michalski. Dann wird es ja mal Zeit. Kommen wir zum dritten Wegpunkt. Das sind Ziele. Da gibt es ja so ein SMART-Prinzip, also so die ersten Buchstaben von verschiedenen Wörtern ergeben das Wort SMART, somit spezifisch und messbar und terminiert oder ähnliches. Wunderbar, hilfreich, auf jeden Fall mit einzubeziehen. Mein Schwerpunkt liegt aber auf dem sogenannten offenen und verborgenen Ziel. Also diese Erkenntnis, das Erkennen dieses Phänomens, das war für mich ein, wie sagt man heute, Game Changer. Das offene Ziel sage ich, und das ist Thema unseres Gespräches. Das verborgene Ziel schlummert tief in mir und ich würde es nie preisgeben. Was aber in unseren Kommunikationsmöglichkeiten dann immer durch passiert, ist das verborgene Ziel. Das quillt so immer wieder hoch und führt zu Irritationen beim Gegenüber. Herr Michalski, Sie haben diese Aufgabe nicht rechtzeitig abgegeben. Ich meine, ich hatte ja nichts anderes erwartet. Deshalb müssen wir jetzt mal über die Konsequenzen sprechen. Erster Teil. Wir haben die Präsentation und die Tourarbeit nicht rechtzeitig abgegeben. Offenes Ziel. Hatte ich nicht anders erwartet. Quillt das verborgene Ziel hoch. Und das, die Botschaft dieses Nebensatzes, irritiert mich. Worum geht's hier? Geht's um die Sache? Geht's um die Person? Na, Sachebene, Beziehungsebene, irgendetwas? Allein dieses Nachdenken, diese Irritation. Das ist, als wenn Sie zwei Steine ins Wasser werfen. Den ersten Stein, dann gibt's ja diese Wellen, und den zweiten Stein. Und die überlagern sich, Interferenzen. Und dann kann ich das nicht richtig zuordnen und steige wieder mal mit meinen Gehirnlappen aus und denke mir, was ist gerade hier los? Das heißt ja nicht, dass ich nicht beide Ziele verfolge. Es sind aber zwei Gespräche. Das eine ist das Gespräch mit Herrn Michalski zum Thema Zuverlässigkeit und ja, rechtzeitiges Abliefern von Präsentationen, Zuarbeiten oder Teilschritten. Ein zweites Gespräch, wo ich das Verborgene, meinen Ärger über dieses dauernde Nachfassen müssen, zum offenen Ziel mache und genau darüber spreche. Also zwei Gespräche. Zusammengefasst, die Sortenreinheit der Ziele ist der entscheidende Faktor bei schwierigen Gesprächen. Eine große Herausforderung, das sauber voneinander zu trennen. Beziehungsweise, wenn ich merke, dass es der andere nicht kann, atmen, atmen, atmen. Notfalls nachfragen. Worum geht es hier jetzt gerade? Geht es um meine Zuarbeit, die Zuverlässigkeit, oder geht es um unsere Beziehung oder mein Arbeitsethos oder meine innere, also wie heißt das da, innere Haltung zur Arbeit oder ähnliches? Lassen uns bitte auf ein Ziel konzentrieren. Kommen wir zum vierten Punkt, damit es mal vorangeht, ist der Einstieg ins Gespräch. Der erste Satz bei sowas, wenn ich ein schwieriges Gespräch führe, der ist entscheidend. Wenn da rumgestottert wird, Nebensächlichkeiten irgendwie ausgebreitet werden, keine Klarheit, dann steige ich aus bzw. gar nicht ein in das Gespräch. Und dazu gibt es so eine Viertaktmethode, die eine Weiterentwicklung des anfangs erwähnten 3W-Modells ist. Das wird im White Paper nach dem Download erläutert. Da will ich jetzt nicht zu viel die Gehirnkapazität strapazieren. Es ist das Schweizer Taschenmesser der Kommunikation. Einfach zur Hand haben und selbst in verschiedenen Eskalationsstufen wunderbar anzuwenden. Bei dem Wegpunkt 5 widme ich mich den Widerständen. Für so einen ersten Durchlauf ins Thema reichen so Persönlichkeitsmodelle, zum Beispiel mit so vier Farben oder vier Tieren oder sonst was, und ein Teil der Transaktionsanalyse, die drei Ich-Zustände, Eltern-Ich, Erwachsen-Ich und Kind-Ich. Wenn ich mit Ihnen wie ein Vater, eine Mutter, ein Lehrer, ein Gerichter spreche, vom Tonfall her, von der Art und Weise mit, du darfst nicht, du musst, du sollst, dann geht der Gesprächspartner, Sie, mit großer Wahrscheinlichkeit in sein trotziges Kind, na, werden wir mal sehen, ich muss gar nicht oder ähnliches. So, das heißt, es ist eine Schieflage da. Genauso ist es ja, wenn jemand ankommt, oh, kannst du mir nicht mal helfen, ich bin so hilflos. Kann ein Manipulationsversuch sein, dass ich gezwungen bin, ins Elternhaus zu gehen, aus Mitleid, so nach dem Motto, oh, armer kleiner Kollege, ich mach das dann mal für dich. Wenn Sie sich das als drei Ebenen vorstellen, ist die Mitte der Erwachsene zu Erwachsene das, was in schwierigen Situationen am wirkungsvollsten ist. Wenn der andere nicht ins Erwachsene-Ich will, ich weiche nicht aus. Ich gehe weder ins Eltern-Ich noch ins Kind-Ich, sondern ich bringe ihn, versuche ihn immer wieder ins Erwachsene-Ich zu bringen, wenn ich auch hier ein potenzieller Abbruchgrund. Der sechste Wegpunkt ist das Handeln strukturieren. Wichtig dabei ist natürlich machen, tun, nicht aufschieben. Es gibt kaum, ganz wenig, ich kenne ehrlich gesagt, kein Konflikt, der durch Liegenbleiben dich mal gelöst hat. Aber auch Verbindlichkeit, also was wird vereinbart? Und noch so ein Souveränitätsbooster, den ich persönlich, klar, ist ja meine Idee, besonders mag. Souveränität ist, wenn ich nach einem Streit nochmal auf den Gesprächspartner zugehe und frage, sag mal, ist alles okay? Das kann beim Kaffee holen sein, das kann auf dem Flur einfach sein. Nur nochmal das Signal, ey, ich habe darüber nachgedacht, bei mir ist es gut, ist es bei dir auch so gut? Dann kann manchmal also das passieren, dass er sagt, ja, schon, aber ein Punkt, mit einer Formulierung hast du mich getroffen. Und das ist das Wichtigste. Ich vergleiche das mit einer Neige in so einem Weinglas. Sie kennen das sicherlich von Freunden. Wenn man so einen Rotweinabend hat, dann stellt man die Gläser in die Spüle und dann trocknet über Nacht unten die Neige ein. Und die ist total schwer wieder rauszumachen. Und damit gar keine Neige entsteht, frage ich nochmal nach. Also das ist echt ein absoluter Souveränitätsbooster. So, das war's. Und da gibt's noch wieder ein bisschen erstmal Entspannungsmusik. Sechs Wegpunkte. Die ich mir in der ganzen Zeit des Gespräches immer wieder vor Augen halte und checke, wo sind wir gerade? Was machen wir? War das mein Plan? Führt mich das meinem Ziel näher? Also die Handhabung dieses Systems ist ein Ventilationsprozess, der auch Sprünge erlaubt. Vielleicht kommt mir bei der Formulierung der Ziele in den Sinn, dass ich darüber gar nicht diskutieren möchte, obwohl ich vorher Debatte als Kategorie angepeilt hatte. Sollte ich vielleicht lieber gleich Regeln vereinbaren. Da kann zum Beispiel das ursprüngliche Bedürfnis nach Sicherheit dem Wachstum weichen. Also hin und her, nicht als reguläre Abfolge, sondern als geistiger Widerpart, um mir persönlich Klarheit zu verschaffen. Und das ist ja genau der Wert dieses Systems. Eben keine Reihenfolge nach dem Motto, wenn der dann so reagiert, dann machen wir das so. Das hat noch nie funktioniert, so ein System. So sind wir nicht in unseren Diskussionen, so sind wir nicht als Menschen. Wir sind keine Maschinen, die programmiert werden mit Wenn-Dann-Beziehungen. Das macht die Souveränität in Situationen aus. Mit diesem System bin ich auf alles vorbereitet. Das System ist in einer halben Stunde letztendlich erklärt. Dann ein paar Stunden üben und fertig. Aber hier gilt leider auch wie beim Sport oder beim Instrumentenlernen: Übung macht den Meister. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes und habe das System ja in meiner DNA. Ich habe das irgendwie inhaliert. Ich brauche mittlerweile nur ein paar Sekunden im Gespräch, um die einzelnen Punkte immer wieder abzuchecken. Und nochmal Betonung, das hat nichts mit IQ, Intelligenz oder sonst irgendetwas zu tun. Erinnerst du dich noch an deine erste Fahrstunde? Oh, Hilfe, davon muss ich doch alles achten, das lerne ich nie mit Händen und Gas und Bremse und Blinker und dann immer umgucken und die Verkehrszeichen und ähnliches. Heute telefonierst du während der Fahrt, isst deinen Burger und suchst mit der rechten Hand hinterm Fahrersitz die Getränkeflasche. Übung. Mein Antrieb, so etwas zu erfinden, war die Erkenntnis, viel Unglück, Leid und viele Missverständnisse zwischen Menschen geschehen, weil Sachen unter den Teppich gekehrt werden. Wird dich schon irgendwie alleine regeln? Ach, bevor ich da noch eventuell Öl ins Feuer gieße, ach, das regelt sich irgendwie schon. Und trotzdem nagt es in uns weiter und vermiest uns unsere Laune. Und der für mich rausventilierte Grund für dieses Phänomen ist, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Ich nehme da mal einen Klassiker aus dem Alltag. Ein Trauerfall in der Familie. Höre ich in jeder Familie, direkt oder in der weiteren Verwandtschaft, dass so ein Erbstreit Familien auseinandergebracht hat. Warum endet das meist in einem Desaster? Das ist die Verquickung zweier Umstände. Auf der einen Seite die Trauer- und emotionale Achterbahnfahrt und auf der anderen Seite die Verteilung des Erbes. Gefühl trifft auf Vernunft. Im Groben die einzelnen Wegpunkte durchgegangen, na, unterschiedliche Bedürfnisse mit den Stichwörtern Zukunftsangst, Familienbande, der laufende Hauskredit, der durch eine Erbschaft spürbar entlastet werden könnte. Bei den Kategorien wird meistens erbittert gekämpft, weil irgendwelche in der Kindheit gefühlten Ungerechtigkeiten die Oberhand gewinnen. Weil du damals das rote Fahrrad bekommen hast und ich nur so einen blöden Roller, kriegst du heute nicht die Vase von Tante Inge. Aber da sind wir ja auch schon beim Wegpunkt Widerstände. Das berührt auch das Punkt Ziel. Na, weil, ich hatte es schon angedeutet, das offene Ziel, worüber wir reden, ist die Verteilung des Erbes, gerecht. Die verborgenen Ziele sind aber die Benachteiligung gegenüber den anderen Erben oder irgendwelche Sachen aus der Kindheit. Mein System, das ist mir klar, wird keinen Erbstreit verhindern, kann aber entweder durch eine außenstehende Person, durch einen anerkannten Vermittler helfen, zu einer Lösung zu führen, mit der alle leben können. Ich stelle ja mein Buch vor. Und da gibt es doch so ein paar kleine Kapitel, weil sonst wäre es ja nur 100 Seiten dick, die mich berührt haben. Erstmal, warum wir in unserer Gesellschaft von Kindesbein an nicht lernen, mit Konflikten umzugehen. Dass in Erziehung, Kindheit, Schule, Ausbildung oder Ähnliches wird das ja vollkommen vernachlässigt. Ein spezielles Kapitel widmet sich der Frage der Resonanz. Das basiert auf der Veröffentlichung des gleichnamigen Buches von Hartmut Rosa. Das ist schon sehr speziell und keine leichte Kost. Ich habe es zusammengerafft, ventiliert und ich habe ein besonderes Experiment nachgebaut. Die tanzenden Metronome. Im Buch wird dann auch ein Download-Link sein, um sich das Video anzugucken. Das nehme ich mal so als Cliffhanger. Im Alter merke ich, dass ich bei vielen Sachen ruhiger werde. Und da habe ich einen Begriff kennengelernt aus der Paartherapie, wenn Menschen lange zusammen sind. Das ist die resignative Reife. Und der habe ich auch ein eigenes Kapitel gegönnt. Vielleicht ein Zuversichtskapitel, mit der Situation besser umgehen zu können. Eine Arbeitshilfe habe ich entwickelt, und zwar war eine ungewöhnliche Idee, mal umgesetzt zu meinem Thema, eine Gebrauchsanweisung für Konflikte mit mir. Stellen wir uns mal vor, wie cool es wäre, wenn ich eine Gebrauchsanweisung übergeben könnte an andere, wie sie gut mit mir streiten können. Im Buch gibt es einen Download-Link, wo ich mit vielen Vorschlägen, vielen Bemerkungen, Fragestellungen oder Ähnliches kann so eine Gebrauchsanweisung durch Rausstreichen der nicht zutreffenden Dinge, also Löschen in diesem Fall, ist hier eine digitale Vorlage, eine Gebrauchsanweisung erstellt werden. Das wäre auch oder ist für Firmen oder Betriebe und sonst wo Menschen aufeinander hocken, finde ich sozusagen sehr bereichernde Sache. Ich habe ja den Spruch, Konflikte sind sexy. Und da gibt es auch einen eigenen Song.
Konflikte sind sexy. Konflikte sind sexy. Konflikte sind sexy.
Kann man auch als Klingelton bei mir anfordern. Ich habe den und es gibt einige, da habe ich den Klingelton so eingestellt, dann immer wenn der anfängt, dann weiß ich, das wird ein schwieriges Gespräch und atme vorher dreimal durch. Aber das ist wieder Michalskischer Humor. Konflikte handhaben hat auch was mit persönlicher Souveränität zu tun. Stressfreiheit und mein Image steigt auch. Wenn es dann heißt, dann machen wir den Michalski dazu. Wenn der dabei ist, dann gibt es irgendwie immer eine Lösung und wir kommen da irgendwie zueinander. Und auch meine persönlichen Ziele kann ich viel reibungsärmer erreichen. Und das sind doch letztendlich auch zwei wesentliche Aspekte vom Begriff Glück. Und entscheidende Gründe, warum das Thema Konflikte handhaben, Streiten mit System einen wichtigen Stellenwert hat. Wer darüber informiert bleiben will, der angekündigte Link ist in den Shownotes oder in den Kommentaren. Eine Bemerkung noch, um nicht missverstanden zu werden. Ich weiß, dass ich so eine spezielle Art habe, wo manche Leute vermuten, ich hätte so einen missionarischen Eifer, die Welt mit dieser Idee zu überzeugen. Nee. Jeder ist seines Glückes Schmied, da ist schon was dran an diesem alten Stichwort. Ich habe eine Idee. Ich finde die Idee cool. Ich wende sie an. Ich bin ruhiger geworden. Ich bin souveräner geworden. Ich komme schneller zum Ziel. Und ich biete sie an, zu übernehmen. Wer sagt, ist nichts für mich, vollkommen okay. Enden möchte ich mit eines der prägenden Zitate, die mich wachgerüttelt haben. Ich bin aufgewachsen mit dem Satz, der Klügere gibt nach. Das ist nur ein Teil des Zitats von Marie Ebner-Eschenbach, einer österreichischen Dichterin, das vollständig so heißt. Der Klügere gibt nach, deshalb wird die Welt von Dummen regiert. Das ist ein Gedanken wert. In diesem Sinne, viel Spaß beim Konfliktieren und genießt es ab jetzt. Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior@christoph-michalski.de oder finden Sie meine Handynummer auf christoph-michalski.de. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy, aber sowas von...